Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Als japanischer traditioneller Tätowierer bist du immer, du hast immer in irgendeiner Weise mit der Yakuza zu tun. Du kannst dich davon nicht komplett befreien, egal wie viele Finger du dir abschneidest.
So, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Tales from the Needle Tattoo Podcast. Wir haben es euch ja schon angekündigt und heute machen wir was, was in einem Tattoo Podcast wahrscheinlich revolutionär ist. Nämlich, wir nehmen das allererste Mal auf, während wir tätowieren, haben wir uns nämlich heute zu entschieden. Und zwar ist bei mir wieder der liebe Dirk Boris. Dirk Boris, was geht?
Ja, alles prima. Bin schon sehr gespannt, wie das wird irgendwie mit Podcast während dem Tätowieren. Aber ich bin mal guter Dinge. Es sind ja noch nicht viele Leute da und es ist auch noch kein Einlass. Von daher hoffe ich, dass die Geräuschkulisse zumutbar ist.
Ja, hundertprozentig. Das denke ich doch. Ja, eigentlich hast du ja den schwierigeren Job von uns beiden gerade, weil
Echt?
Du musst, ja, ja, auf jeden Fall, weil okay. Du da, musst ja jetzt irgendwie gleich erzählen währenddessen. Und ich muss ja einfach nur tätowieren. Das ist ja der große Vorteil daran. Ja,
ich hatte irgendwie so ein bisschen so die Horrorvorstellung, dass du dann irgendwie, während ich erzähle, anfängst mitzustenografieren und ich dann halt den halben Podcast nachher auf den Händen habe, weil wir ziehen ja hier gerade ein paar Sachen auf den Fingern nach.
Genau.
Eine Spezialität.
Angeblich.
Das ist jedenfalls auch das Schild. Da habe ich mich jetzt mal drauf verlassen.
Marketing ist alles. Ja. Wir haben letztes Mal bei Julian schon eigentlich ziemlich gute Referenzen, sage ich mal, bekommen für die Geschichten. Auch, dass wir mal ein bisschen mehr über das Thema Japan sprechen wollen. Und du hast ja gestern auch gesagt, du hast uns sogar gegebenenfalls die ein oder andere Geschichte mitgebracht. Möchtest du uns da mal in das Thema einleiten?
Ja, ich hatte ja auch Feedback bekommen zum letzten Podcast. Und ich hatte so den Eindruck, dass gerade so die Sachen, was Japan angeht, dass das die Leute besonders interessiert, und hatte mir dann so überlegt, was würde denn Sinn machen, welches Thema könnte man da vielleicht ein bisschen vertiefen. Da fiel mir irgendwie so ein Themenbereich, den man ja immer wieder ankratzt, wenn man über japanische traditionelle Tätowierungen spricht, das ist ja die Yakuza, also die japanische Mafia. Brauchst du das nochmal als Referenz? Soll ich das nochmal aufmachen?
Ja, das...
Wir werden wahrscheinlich irgendwie zwischen dem Thema Japan, genau, und Yakuza immer mal wieder kurz hier
auf die Tätowierung gucken. Das ist jetzt auch ein gewisses Experiment gerade, ob das überhaupt trägt, so dieses, was wir uns da vorgestellt haben. Aber wir gucken.
Ja, aber noch sind wir multitasking-fähig, sodass wir also hier nochmal, kannst du hier nochmal vergleichen.
Ja.
Genau, also bei den Yakuza waren wir. Also vielleicht für die das noch nie gehört haben, kann ich mir zwar nicht vorstellen, irgendwie hat wahrscheinlich jeder schon mal den Begriff Yakuza gehört. Also das ist, kann man einfach sagen, die japanische Mafia. Wobei das ja natürlich, irgendwie könnte man natürlich jetzt auch feiner untergliedern, Mafia, 'Ndrangheta, sizilianisch, kolumbianisch und was es alles gibt. Aber im Prinzip, es geht halt um das organisierte Verbrechen.
Das, was uns alle am meisten interessiert.
Ja, irgendwie komischerweise, ne? Also irgendwie, solange man, für solche Sachen kann man sich immer toll interessieren, solange es einen nicht direkt selber betrifft.
Ja, ja, ja.
Sobald das dann der Fall ist, ist es alles gar nicht mehr so lustig und interessant. Und ich glaube, was viele an dem Thema Yakuza interessiert oder fasziniert, ist so dieses, auch dieses Selbstverständnis der Yakuza, dass sie auch nach außen tragen gerne, so dieses Image, wir machen ja alles nur intern. So der gewöhnliche, der Otto-Normalverbraucher, der kriegt da gar nichts von mit. Ja. Und den behelligen wir gar nicht. Was natürlich nicht stimmt. Da natürlich jede Art von organisierter Kriminalität am Ende auch den Normalverbraucher in der einen oder anderen Weise betrifft. Naja, und als ich erstmals mit dem Thema japanische Tattoos in Berührung kam und die ersten Male nach Japan gereist bin, da kam ich natürlich auch irgendwie mit diesem Thema in Berührung und hatte dazu irgendwo auch gelesen, dass dass quasi so deckungsgleich wäre, wer in Japan ein traditionelles Tattoo hat, ist Mitglied der Mafia, der Yakuza. Mhm. Andere Leute lassen sich nicht traditionell tätowieren. Und wie das so ist, ich fand das dann irgendwie, ich war natürlich auch noch jünger und dachte irgendwie, das ist ja voll diskriminierend und ich wusste irgendwie aus der Literatur, dass es auch ganz viele andere Leute gibt, also meinetwegen Jazzmusiker, Bauarbeiter, Taxifahrer, die eben auch sich traditionell tätowieren lassen. Und hatte dann so diese Motivation, auch im Rahmen meines Japanologiestudiums, ich habe ja Japanologie in Tübingen studiert, dass ich gedacht habe, das ist doch eine lohnende Aufgabe, das kann ich jetzt mal widerlegen, quasi die japanische traditionelle Tätowierung von diesem Makel befreien. Und das quasi recherchieren und belegen, dass das gar nicht so ist. Und wie das halt so ist mit der Wissenschaft. Wissenschaft geht ja nicht danach, was man gern möchte, sondern was tatsächlich ist. Und je länger ich recherchiert habe, umso klarer wurde mir halt, dass es...
Morgen.
umso klarer wurde mir halt, dass das tatsächlich kein Vorurteil ist, sondern dass tatsächlich vielleicht nicht 100%, aber zumindest 90% derer, die traditionell sich tätowieren lassen, vielleicht nicht direkt Yakuza-Mitglieder sind, aber eben im Umfeld der Yakuza arbeiten. Also meinetwegen, der Jazzmusiker ist vielleicht kein Yakuza-Mitglied, aber spielt halt entsprechend in Nachtclubs und so weiter.
Frank Sinatra das damals auch gemacht hat.
Ja, vielleicht so in der Richtung. Der Bauarbeiter ist vielleicht nicht selber Clan-Mitglied, aber das gesamte Immobiliengewerbe ist halt in Yakuza-Hand und so weiter und so fort. Und
kannst du mir das einmal kurz noch zeigen, das Symbol?
Das habe ich jetzt nicht... Das ist im Prinzip das, was so. Du siehst. Und von unten geht hier ein Strich hoch und da noch mal ein kleiner quer.
Also geht der ganz hoch von unten nach oben?
Nee, nur so ungefähr.
Also nur so, man sieht?
Genau. Okay. Und dann, also wie ein T, wie ein kleines T. Also ein großes T, aber kleines sozusagen. Genau. Die Podcast-Hörer werden jetzt wahrscheinlich
wundern,
was wir hier gerade machen.
Auf jeden Fall.
Sind verschiedene Symbole, die ich jetzt hier auf den Fingern habe. Das kann man jetzt wahrscheinlich für den Podcast schlecht erklären, wie dem auch sei. Naja, und dann irgendwie habe ich halt irgendwie festgestellt, dass das doch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Und ja, wie gesagt, Wissenschaft ist halt, zur Wissenschaft gehört eben auch wenn es Geisteswissenschaft ist, Kulturwissenschaft ist, dass man eben sagt, oder habe ich mich geirrt? Da muss ich meine Meinung revidieren. Und tatsächlich, und ich muss halt immer dazu sagen, das betrifft die Zeit, Ende 80er bis Anfang Mitte 90er Jahre. Das hat sich auch stark gewandelt. Also das ist jetzt quasi so alles im Rückblick sozusagen. Ja, das sieht doch ganz gut aus.
Ja, alle richtig?
Guck nochmal. Hier wird es wahrscheinlich schwierig mit den Falten, aber das sind ja überall Falten drin. Ne?
Genau, das kriegen wir hin. Dass niemand da im... Also, dass die vielleicht nicht direkt Mitglied sind, dass du deine Meinung auch revidieren musst.
Genau. Zu diesem, was die Yakuza auch irgendwie für viele ja, vielleicht irgendwie attraktiv macht oder so dieser Nimbus, dass die halt irgendwie so, dass das irgendwie so ein bisschen eine ehrenwerte Gesellschaft ist, die halt darauf achtet, dass sie die Normalbevölkerung nicht tangiert. Das ist ja dann auch so der Grund, dass viele denken, ja, das ist schon irgendwie cool.
Ja.
Die machen schon ihr Zeug, das ist alles nicht ganz hasenrein. Aber
hasenrein kannte ich auch noch nicht auf jeden Fall.
Aber das zum Beispiel, also es gibt so ein geflügeltes Wort unter den Yakuza. Im Sommer laufen wir auf der Sonnenseite der Straße und lassen den Bürgern die Schattenseite. Im Winter laufen wir im Schatten und lassen den Bürgern die warme Sonnenseite. Also quasi so, das unterstreicht so dieses Selbstverständnis. Wir nehmen irgendwie so die Nachteile, das Negative auf uns, dass nur so der normale Bürger irgendwie nur die Vorteile von uns hat. Und es ist tatsächlich zum Beispiel so, oder es war so, wie gesagt, ich muss da eigentlich immer in der Vergangenheitsform reden, da komme ich dann noch drauf, dass man so im Ende letzten Jahrhunderts, wenn man zum Beispiel irgendwo einen Verkehrsunfall hatte,
ja,
dann würdest du halt hier Versicherung, Rechtsanwalt.
Ja.
Und in Japan bist du dann in der Regel eben zu dem für dich zuständigen Yakuza gegangen.
Ach, also
von dem du natürlich auch wusstest, wo der wohnt. Also das ist auch alles bekannt. Das weiß jeder, wer zur Yakuza gehört und wer zu welchem Clan gehört. Und dann wird das so geregelt. Dann trifft man sich eben bei dem zuständigen Yakuza-Mitglied und der sagt, ja, ich denke irgendwie, der war schuld und ich glaube, du solltest dem so viel zahlen. Und dann ist das so wie so Friedensrichterfunktion auch.
Ja.
Und das eine der verblüffendsten Entdeckungen, wo ich das erste Mal in Kyoto war und dann ein bisschen so durch die Nebenstraßen gelaufen bin, da kam ich an einem Haus vorbei und da war ein Schild. Da stand original drauf, irgendwo habe ich das Foto noch, Gangsters Office Second Floor. Und das war kein Witz. Das war auch kein,
aber
das war genauso gemeint, wie es da stand.
Was ich mich so wundere, wie kommt es dann, dass die Leute dann in Schwimmbädern zum Beispiel nicht zugelassen sind, wenn die ja dann gesellschaftlich eigentlich nicht nur akzeptiert, sondern auch sehr etabliert sind und wie ja zum Beispiel auch die italienische Mafia in New York damals sich halt auch so um ihre Leute zu kümmern. So, ne? Das heißt, die Leute, die in diesem Gebiet wohnen, sind ja dann auch, fühlen sich halt irgendwie auch nicht gewertschätzt von den Leuten, aber die passen halt drauf auf, die kümmern sich um die. Da gibt's dann halt auch mal was, Weihnachten gibt's irgendwie, was weiß ich, dann Gänse oder so.
Ja, das ist irgendwie so, in Japan, das ist so ein bisschen so diese sozusagen die japanische Seele. Man weiß von Dingen, man weiß auch von unangenehmen Dingen, man weiß von zwielichtigen Dingen, man akzeptiert sie, man lebt damit, man nimmt die auch in Anspruch, aber das darf nicht zu sichtbar werden.
Ah, okay.
Das muss im Verborgenen. Also das ist so diese dünne Linie zwischen man weiß, wer dazugehört, man nimmt die Dienste in Anspruch, aber das soll so das den bürgerlichen Bereich nicht tangieren.
Okay, ja, alles klar.
Aber das war schon frappierend, dieses Schild, das bringt's wirklich so auf den Punkt, dass das wirklich jeder weiß, dass die auch eine gewisse Funktion haben. Ja, aber es ist halt trotzdem nicht komplett anerkannt, womit natürlich auch die Yakuza wieder so ein bisschen spielt, so dieses ja, wir tun so viel für die Gesellschaft und dennoch sind wir die Ausgestoßenen.
Ja.
Also das ist auch der Name Yakuza leitet sich ab von einem japanischen Kartenspiel und bedeutet 8-9-3 und das ist die Zahlenkombination, mit der man verliert. Das ist im Prinzip so eine pejorative, abwertende Selbstbeschreibung wie Punk.
Okay.
Auch die Punks, die sich ja als Dreck, als Müll bezeichnet haben,
ja.
Haben sich die Yakuza auch diesen Namen gegeben, der im Prinzip sowas bedeutet wie Loser,
ja.
Verlierer, was sie absolut zumindest zu der Zeit nicht waren. Also die waren natürlich, waren im Prinzip kommerzielle, organisiert kriminelle Konzerne, die enorme Umsätze gemacht haben, vor allem eben mit Immobilien. Und da kommt dann zum Beispiel rein, wo das eben so den Normalverbraucher durchaus tangiert. Als ich das erste Mal in Japan war, da gastierte ich in einem Ryokan, also in einer traditionellen japanischen Herberge, habe mich oft mit dem Herbergswirt so ein bisschen unterhalten und der hat mir auch so alles Mögliche erzählt. Unter anderem eben auch, dass sein Bruder eine Zahnarztpraxis in Tokio hätte, in einer Immobilie, auf die die Yakuza ein Auge geworfen hat.
Hey.
Und dann ist jetzt eben, dann würde man jetzt irgendwie hier von europäischer, amerikanischer, russischer Mafia erwarten, dass da irgendwie Gewalt im Spiel ist. Und das ist jetzt zum Beispiel in Japan nicht der Fall. Die Vorgehensweise in Japan ist dann einfach, wenn die eben diese Zahnarztpraxis oder diese Räumlichkeit haben wollen, dann setzen die sich ins Wartezimmer und machen gar nichts. Die sitzen einfach, und du erkennst die dann, also gerade so die unteren Ränge, das war früher bei den unteren Yakuza-Rängen, die hatten dann Dauerwelle, was bei Japanern ziemlich schräg aussieht, gern Lederjacken, gern so hellbraune Lederjacken, Sonnenbrille.
So einen richtigen Miami-Vice-Touch eigentlich.
So ein bisschen,
ne?
Ja. Und dann hast du sie eben oft auch an den fehlenden Fingergliedern erkannt. Da kann ich dann später noch drauf kommen. Oder
stimmt,
wenn dann mal so ein bisschen eben ein Tattoo rausguckt.
Ja.
Und die saßen dann im Wartezimmer, haben da gelesen oder so. Und das ist natürlich klar, dass dann irgendwann mal die Patienten ausbleiben, weil das eben so dem Normaljapaner halt schon unangenehm ist, in eine Arztpraxis zu gehen, wo ständig Gangster rumlungern. Dann hat der
die japanische Version von Gangstern dann.
Genau, und dann hat irgendwann mal der Zahnarzt eben keine Patienten, keine Kunden mehr und muss verkaufen.
Ja.
Das ist im Prinzip halt wie die, also es geht tatsächlich viel ohne Gewalt ab, aber nichtsdestotrotz natürlich zum Nachteil der normalen Bevölkerung anderer.
Das ist ein anderer Druck, würde ich sagen. Ne?
Ja, ja. Also es ist so ein. Das ist dann
kein
eben dieser
gesellschaftliche
Druck. Das ist ja in Japan wahnsinnig wichtig und so das Ansehen, das Image. Und wenn du halt dann irgendwie, das ist so, ja, man duldet die Yakuza oder man hat sie geduldet, man hat sie in Anspruch genommen, aber es ist halt trotzdem irgendwas Schmutziges.
Ja.
Und du willst nicht damit in Berührung kommen, was man eben auch sieht bei diesen, beim Schwimmbad oder beim Saunaclub, wenn da eben diese Schilder am Eingang sind von Tätowierten quasi oder von tätowierten Männchen. Wir müssen leider draußen bleiben.
Also geht das wirklich für jedes Tattoo oder nur für großflächige Tätowierungen?
Das ist je nachdem. Ich habe tatsächlich mir da einen Spaß gemacht, ab und zu mal bei solchen, bei Sporthallen, Schwimmbädern und so weiter zu fragen, mich ein bisschen dumm zu stellen. Ich wusste natürlich, was die mit diesen Schildern, also das ist dann wirklich so comic-mäßig oft Männchen gemalt, wo man sieht, das ist tätowiert und dann steht eben auf Japanisch dabei, um die Laune der Badegäste, um die Laune der Sporttreibenden nicht zu beeinträchtigen, können wir Tätowierten leider keinen Zutritt erlauben. Und dann habe ich mich ab und zu mal dumm gestellt und gesagt, ja, ich bin ja tätowiert und wie ist denn das, warum darf ich denn da jetzt nicht rein? Und dann haben mir die Leute manchmal gesagt, die da an der Kasse saßen oder am Eingang, ja, Sie sind ja Europäer, bei Ihnen ist das ja Mode, aber hier in Japan, das sind die Gangster tätowiert. Wir können das aber nicht draufschreiben und weil die Gangster meistens tätowiert sind, lassen wir halt keine Tätowierten rein und damit halten wir die Gangster raus. Ja, also wie gesagt, man will damit nichts zu tun haben, auch wenn man die Dienste in Anspruch nimmt oder eben in Anspruch nehmen muss. Also, und das ist dann zum Beispiel auch gerade im Gaststättengewerbe, ist Einkommen, ein Einkommenszweig der Yakuza, zum Beispiel diese feuchten, warmen Tüchlein zu verkaufen, wo man denkt, ja, da kannst du ja jetzt nicht so viel dran verdienen.
Ja.
Aber die kosten natürlich um einiges mehr, wenn du sie von der Yakuza kaufst. Und du kannst sie halt nur von der Yakuza kaufen. Das ist wie hier bei italienischen Restaurants, die halt ihre Tomaten nur von bestimmten Gemüsehändlern kaufen, wo die halt vielleicht ein bisschen teurer sind als auf dem Markt.
Ja.
Und dann zahlt eben
oder auch mal Automaten hingestellt werden, so wo man mal ein bisschen Merkur vielleicht spielen kann und wo man aber niemals irgendwelche Einnahmen sieht.
Ja, der Glücksspiel ist natürlich auch fest in Yakuza-Hand, die ganzen Pachinko-Hallen und so weiter, das sowieso. Aber auch ja irgendwie anscheinend legale Einnahmen, wie eben feuchte Tüchlein an Gaststättenbesitzer verkaufen zu Horrorpreisen oder auch im
das muss bitter sein.
Ja, und du kommst da halt dann nicht raus. Ne? Du kannst dann halt, du weißt halt, wenn du das nicht machst, dir werden keine Schaufensterscheiben eingeworfen, aber dann hast du halt womöglich ganz viele Kunden mit Dauerwellen, ja, mit hellen Lederjacken, mit abgeschnittenen Fingergliedern, die vielleicht gar nichts bestellen und einfach nur so im Restaurant rumsitzen und selber Effekt, dann bleiben halt irgendwann mal die Kunden aus. Auch im Finanzbereich werden dann zum Beispiel irgendwie Finanzdienstleistungen abgerechnet oder Beratertätigkeiten, die im Prinzip einfach daraus bestehen, dass jemand die aktuellen Börsennachrichten abschreibt und dir die gibt und das kostet dann aber ein Vermögen halt. Also,
du willst doch informiert bleiben, oder?
Genau, genau. Und ja, das sind halt so die Bereiche, über die Yakuza natürlich doch. Dankeschön, Dankeschön.
Was ein Service, ey. Jetzt kriegen wir hier gerade Kaffee reingereicht. Guck
mal, noch Kaffee gereicht, wirklich.
Das ist perfekt. Wirklich, ich muss sagen, das ist hier eine ganz schöne Mammutaufgabe, ne, die wir jetzt hier gerade meistern.
Ja, das ist wirklich Multitasking. Also irgendwie viel mehr geht nicht. Also Kaffee trinken, Podcast,
und tätowieren lassen, ja genau. Und dabei über die Yakuza lernen.
Genau. Ja, wo waren wir? Wir waren bei Feuchttüchlern
genau. Sonst kommen die vorbei und setzen sich bei dir ins Wartezimmer.
Genau. Und tatsächlich ist, also so, ich glaube, in den 90ern fing es dann teilweise an. Es gab natürlich da auch, gab und gibt da natürlich ständig Revierkämpfe.
Die setzen sich dann auch gegenseitig bei sich ins Clubhaus.
Ja, die fallen dann teilweise schon ein bisschen gewalttätiger aus, also innerhalb der Yakuza. Da kommt es dann tatsächlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und da sind dann tatsächlich auch mal bei Schießereien auch, gab es eben Kollateralschäden, dass Zivilisten getötet wurden. Und da, das fand dann in Japan niemand mehr lustig. Da war dann irgendwie auch ein Punkt erreicht. Da kam es dann eben auch zu, in den 90er Jahren hat das, glaube ich, angefangen, zu Anti-Yakuza-Gesetzen. Wo ich damals dachte, naja, das ist halt Symbolpolitik. Da wird halt irgendwas erlassen, was eigentlich keine Wirkung, keinen Nutzen hat. Aber tatsächlich haben die das ernst gemeint und haben das durchgezogen. Und das hat in den letzten Jahrzehnten den Wirkungskreis der Yakuza ziemlich eingeschränkt. Also das ist wirklich, sind jetzt wirklich harte Bandagen, mit denen da die Politik gegen Yakuza vorgeht. Die haben es natürlich auch der Politik insofern leicht gemacht, weil die einfach sich nie versteckt haben, weil du wirklich von jedem wusstest, der ist dabei oder ist nicht dabei. Ja. Und inzwischen ist es zum Beispiel so, dass du als Mitglied einer gewalttätigen Vereinigung, wie das genannt wird, Boryokudan, kannst du zum Beispiel kein Bankkonto haben. Und dann bist du halt richtig in den Arsch gekniffen.
Ja, das stimmt.
Also dann hast du, und du hast Probleme mit Führerschein, du hast Probleme, wenn du eine Immobilie kaufen willst, also Zeugs. Und das tut den Yakuza richtig, richtig weh. Und insofern versuchen die inzwischen auch immer mehr ihre Sichtbarkeit einzuschränken, was eben auch, sagen wir mal, zu Lasten von traditionellen Tattoos geht. Also da legen die inzwischen gar nicht mehr so viel Wert drauf, dass sie traditionell tätowiert sind, weil das natürlich auch sozusagen eines der Erkennungszeichen ist. Auch diese Sitte, dass man sich eben Fingerglieder abschneidet, wenn man verkackt hat, wird kaum noch ausgeführt. Also vielleicht nur noch von ganz, wirklich ganz traditionellen, kleineren Clans.
Werbung.
So, Freunde, ganz neu hier in der Riege kann ich euch einen neuen Partner vorstellen. Und zwar ist das Murostar. Murostar ist ein deutscher Tattoo-Supply aus Chemnitz mit über 40.000 Artikeln aus den Bereichen Tattoo, PMU und im Piercing-Bereich. Ihr könnt die Sachen nicht nur im Online-Shop kaufen, sondern auch zum Beispiel bei einem der 4 Außendienstmitarbeitenden. Auch auf jeden Fall eine coole Sache, war früher Standard, gibt's heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ganz cool, wenn man da Leute hat, die auch vorbeikommen, wenn man was braucht. Und Murostar hat ein paar richtig coole eigene Artikel im Angebot. Und zwar bekommt ihr dort zum Beispiel die Tattoo-Stifte, die deutlich günstiger sind als die Konkurrenz. Ihr kriegt Thermopapier für relativ günstig. Die Latex-Handschuhe gibt's auch richtig günstig. Die kosten zum Teil die Hälfte nur von dem, was ihr in anderen Supplies bezahlt. Aber auch Second Skin Rollenverband. Guckt euch das auf jeden Fall an. Auf murostar.com bekommt ihr mit dem Code TFTN10 10% auf eure erste Bestellung bei Murostar. Auf www.murostar.com. Packt euch den Einkaufswagen voll, lohnt sich auf jeden Fall. Geht ein bisschen einkaufen und alles weitere bekommt ihr wie immer auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com oder wie gehabt in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, ganz interessant, wo ich das gerade angeschnitten habe, das ist ja so ein ganz schriller Brauch, dieses Fingerabschneiden. Was bei den Yakuza früher praktiziert wurde, was aber auch so, sagen wir mal, im Dunstkreis drumherum praktiziert wird. Ich erkläre es mal kurz, Yubikiri heißt das. Und wenn ein Yakuza, meistens eben so in den unteren Chargen, irgendwas verkackt hat, irgendwas angestellt hat, was dem Clan schadet, dann musste er Abbitte leisten gegenüber dem Paten. Und wenn das jetzt was wirklich, also eine wirklich schwere Verfehlung war, dann konnte man das tun, indem man sich ein Fingerglied abgeschnitten hat. Man musste das selber mit einem entsprechenden Tanto, einem scharf, also zum Glück sind die sehr scharf, die japanischen Messer, aber man musste sich das rituell abschneiden, in ein Stück Papier einschlagen und dem Oyabun, also dem Paten, überreichen. Positive war, der Oyabun, der Pate, muss das annehmen. Er kann es nicht verweigern. In dem Moment, wo er es annimmt, ist die Missetat quasi ausgeglichen. Dann hast du deine Buße getan und dann wird da auch nie wieder drüber geredet. Dann hast du das wirklich, ist das abgehakt.
Finde ich aber eigentlich, also so, ich meine, klar ist das sehr extrem, aber wo man sagt, okay, es gibt halt immer einen Ausweg. Ich finde es eigentlich, ich finde es ist eine, irgendwie eine schöne Tradition.
Ja, das ist wahrscheinlich so im Sinne des Betrachters. Ich habe mir das versucht, also ich weiß, man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Wenn man das zum ersten Mal macht, dann weiß man vielleicht noch nicht, wie schmerzhaft das ist. Aber spätestens, wenn man halt die zweite, dritte, und ich hab Yakuza gesehen, denen haben wirklich 3 oder 4 Fingerglieder gefehlt. Und dann muss das ja spätestens beim zweiten Mal muss das ja so eine entsetzliche Überwindung sein, wenn man weiß, man muss sich wieder diesem grauenhaften Schmerz zufügen, der ja nicht nur mit, der dann nicht einfach mit dem Abschneiden vorbei ist. Du schneidest ja durch den Knochen, durchs Gelenk, ne? Ja. Das muss man sich wirklich mal geben.
Aber auf der anderen Seite erkennt man so fähige Mitarbeiter. Wenn jetzt jemand wenig Sachen an der Hand hat, da weißt du, naja, wenn ich den jetzt einstelle bei mir.
Ja, also bei manchen, da habe ich mir auch gedacht, also irgendwie, du hast irgendwie auch nicht so richtig verstanden, wie der Hase läuft, wenn du jetzt schon beim dritten oder vierten Fingerglied bist. Aber das kommt übrigens daher, wenn man sich jetzt fragt, warum, wie kommt man auf so eine absurde Idee, sich Fingerglieder abzuschneiden? Wo kommt das her? Das kommt daher, also es hat eine gewisse Logik. Man kann nicht, nämlich nicht willkürlich irgendwelche Fingerglieder abschneiden. Es fängt immer an mit dem ersten Fingerglied des kleinen Fingers der linken Hand. Und wenn man sich mit japanischer Schwertkampfkunst befasst, dann weiß man, also das japanische Schwert hält man mit 2 Händen. Und hauptsächlich fasst man den Griff mit dem kleinen und dem Ringfinger. Natürlich auch mit dem Mittelfinger und Zeigefinger, aber die lässt man eher einen Ticken lockerer, so dass man das Schwert gut, also flexibel halten kann, damit das nicht starr in den Händen liegt. Das heißt, kleiner Finger und Ringfinger sind für den Schwertkampf die wichtigsten Finger. Das heißt, du schwächst dich dadurch, dass du angefangen vom kleinen Finger, Ringfinger, dir Fingerglieder abschneidest und hättest früher bei einem Schwertduell dann schon mal schlechtere Chancen gehabt. Also ist so ein es ist kein Selbstmord, aber so man kann sagen so ein bisschen so Selbstmord auf Raten oder man verursacht sich selbst einen schwerwiegenden Nachteil. Das ist so der tiefere Sinn dieser Sitte, die da immer noch gepflegt wird. Und was hat das jetzt mit Tätowieren zu tun? Ich hatte vorher gesagt, das ist auch eine Sitte, die nicht nur innerhalb der Yakuza-Clans gepflegt wird, sondern ich kenne auch einen Tätowierer in Osaka, der bei einem Tätowiermeister gelernt hat, von dem er sich dann trennen wollte. Das ist natürlich in Japan auch nicht so einfach. Hier ist es natürlich so, man macht irgendwo eine Ausbildung, 1-2 Jahre, und dann knallt man seinem Lehrmeister in der Parallelstraße im Studio vor die Nase. Und ja, das funktioniert in Japan nicht so. Man gehört auch beim Tätowieren, beim traditionellen Tätowieren, zu einer Familie, ist seinem Lehrmeister verpflichtet. Und wenn man sagt, du steckst mir aber zu tief in dieser ganzen organisierten Kriminalitätsschiene drin, ich würde gern mein eigenes Ding machen und mich davon lösen, dann kann man das zum Beispiel eben auch tun, indem man sich ja davon freikauft, zu Kosten eines Fingergliedes. Und das hat er dann eben auch gemacht. Er hat sich dann eben von seinem Lehrmeister getrennt, hat dem quasi das erste Fingerglied des kleinen Fingers überreicht und gesagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also natürlich in förmlichem Japanisch, aber ja. Und dann
na gut, er musste es ja annehmen.
Und damit war das, das ist natürlich wirklich das Positive bei der Sache, ist, es gibt da kein Verhandeln. Du musst nie denken, dass du dir den Finger irgendwie oder das Fingerglied umsonst abgeschnitten hast. Du weißt, es gibt auch kein böses Blut. Du musst da auch nicht erwarten, brauchst nicht befürchten, dass da irgendwann mal was nachkommt oder so, oder dass da jemand die Reifen aufsticht oder sowas. Es ist damit wirklich abgehakt. Und später hatte dieser Tätowierer dann auch einen Lehrling. Und dann hat irgendwie sein Lehrling irgendeinen Mist gebaut. Er hat mir nicht verraten, was es war, aber möglicherweise hat er irgendeinen hochrangigen Yakuza verärgert, beleidigt, keine Ahnung, irgendwas, vielleicht irgendwie die Freundin von irgendeinem Oyabun angebaggert, irgendwas in der Preislage könnte das gewesen sein. Wofür dann nach japanischem Verständnis auch der Lehrmeister verantwortlich ist und den Kopf hinhalten muss. Und dann musste er sich, um seinen Lehrling quasi aus der Bredouille zu retten, ein weiteres Fingerglied abschneiden.
Ja, das ist natürlich bitter.
Und das ist jemand, der im Prinzip schon ein Fingerglied dafür bezahlt hat, dass er nicht mehr in der Yakuza-Schiene drin hängt und dann eben trotzdem noch ein zweites Fingerglied eingebüßt hat.
Da bin ich froh, dass wir darüber hinaus sind oder dass sich das hier in Europa gar nicht erst etabliert hat. Wir hätten hier sehr, sehr viele Leute mit sehr wenig Fingern proportional auf jeden Fall gehabt.
Ja, also das ist irgendwie, das ist sowas, wenn man dann wirklich mal so Leuten gegenüber sitzt, das wird einen schon seltsam an.
Na, man fragt sich ja auch, tut das weh? Wie krass muss jemand sein, wenn man sich das selber antut? Es gibt ja Leute, die haben ein Problem damit, sich selber Spritzen zu geben. Ne, jetzt stell dir mal vor, du musst dir ein Fingerglied abschneiden.
Wen das interessiert, dann da hätte ich gerade noch irgendwie eine Filmempfehlung. Es gibt einen älteren Film mit Robert Mitchum, der heißt einfach Yakuza. Ist natürlich Hollywood, aber da ist dieses Ritual des Yubikiri, des Fingerabschneidens, kommt da auch drin vor. Und das ist so relativ authentisch dargestellt. Also insofern, man sieht, dass das also auch so die Peripherie der Yakuza, also die Peripherie des organisierten Verbrechens noch betrifft. Und natürlich für einen Handwerker, für einen traditionellen Tätowierhandwerker Was gibt es da Wichtigeres als deine Hände, deine Finger?
Ja, das stimmt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der kleine Finger ist auch echt nicht unwichtig, wenn man jetzt irgendwie Linien zieht oder so. Ich mache meistens zwar mit dem Ringfinger, stütze ich mich so ein bisschen ab, aber das passiert schon. Also ja, wenn ihr Bock darauf habt, neue Traditionen zu entwickeln, jetzt habt ihr gerade die Vorlage gekriegt. Ne? Jetzt bräuchte man halt was. Der Daumen. Ja, nee, der Daumen ist schlecht. Der kann man gar nichts mehr machen.
Da bist du, also Daumen brauchst du ja, ja. Für alles.
Wegen auf dem Telefon rumtippen, dachte ich, weißt du?
Zum Beispiel. Ja, das wäre dann irgendwie so die Strafe für die moderne Generation, ja. wenn sie nicht mehr auf dem Handy rumdaddeln können. Die schlimmst vorstellbare Strafe. Ja, und das fasst einen tatsächlich irgendwie seltsam an, wenn man dann mit jemandem zusammensitzt, sich mit jemandem unterhält und weiß, der hat das wirklich gemacht, der hat das zweimal gemacht, sich mit einem scharfen Tanto rituell, und du darfst dann auch nicht groß rumjammern, du musst dieses Ritual zu Ende bringen.
Ja.
Du darfst dann auch nicht rumheulen oder so. Und das ist schon eine krasse Sache. Und ich hatte ja gesagt, inzwischen ist das mit den Yakuza durch diese Anti-Yakuza-Laws, sind die sehr, sehr weit zurückgedrängt worden. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, als ich in den 90er Jahren in Japan war, nur um mal zu veranschaulichen, wie offen und wie sichtbar die Yakuza agiert haben. Es gab zum Beispiel, hat jeder Clan so seine Zeitschrift gehabt. Und die konntest du am Kiosk kaufen. Ich habe ja ein Jahr lang in Kyoto gelebt und da war vor allem die Yamaguchi-Gumi aktiv. Das ist so der größte Yakuza-Clan. Und die haben eine Zeitschrift herausgegeben, die hieß Jitsuwa Documento. Also könnte man übersetzen mit wahre Geschichten, tatsächlich Geschichten. Das war so ein Männermagazin. Da waren Themen drin wie Angeln, Baseball.
Wie D-Max als Zeitschrift.
Ja, und dann eben, ja, also Angeln, Baseball, die neuesten Porno-Videos oder welcher Pate gerade aus dem Knast entlassen wurde und mit Pomp von dem ganzen Clan in Empfang genommen wurde.
Also wie die Tattoo-Szene sozusagen, nur halt eben auf die Yakuza praktisch.
So ein bisschen, ne? Also irgendwie, und da, das waren dann immer ganz wichtige, da waren dann auch vorn auf dem Cover, waren dann immer irgendwie, wenn da irgendwie gerade ein Pate entlassen wurde aus längerer Haft, oder wenn der Clan natürlich auch, wenn es Beerdigungen gab nach irgendwelchen Clan-Streitigkeiten, wenn jemand zu Grabe getragen wurde, das waren dann so die großen Artikel. Und das war vollkommen klar, das ist die Zeitschrift der Yamaguchi-Gumi. Und du hast dann auch eben natürlich auch Adressen von Tätowierern drin gefunden, weshalb das die Zeitschrift für mich natürlich von größtem Interesse war.
Ja.
Aber ja, das war einfach, lag offen aus, und einmal im Monat bin ich eben zu meinem Kiosk bei mir im Viertel und habe mir das neueste Heft der Yamaguchi-Gumi gekauft.
Wird man da komisch angeguckt?
Nee, gar nicht. Das ist vollkommen, du wirst höchstens als Ausländer komisch angeguckt, dass du dir eine japanische Zeitschrift kaufst, ja, und die lesen kannst. Aber ansonsten, da sagt keiner was. Ich meine, wir reden von einem Land, du konntest auch, ich weiß nicht, wie es damals, wie es heute ist, damals war es zum Beispiel so, dass du an jedem größeren japanischen Kiosk-Zeitschriftenladen konntest du ja auch Pornomangas kaufen, die ganz offensichtlich, Kinderporno-Mangas.
Alter.
Wo halt die Kinder dann eben Elfenohren hatten. Das war völlig normal. Bondage-Pornos, alles gab's da, und nicht unter der Ladentheke.
Da muss man weg. Das habe ich mir damals schon gedacht. Ne? Heutzutage kann man sich ja hinter VPNs und hinter seinem Bildschirm verstecken bei sowas. Damals musste man ja wirklich noch in so Videotheken gehen und ja, die Eier haben, sage ich mal, das auch auf den Tisch zu legen. Ne? Wir testen jetzt gerade mal, wie laut das hier geht. Das ist hier ein Wechselbad der Gefühle.
Aber ja, ist halt live von der Convention. Da gibt's dann halt immer mal kleine Störeinflüsse.
Genau.
Wo waren wir denn als letztes? Bei den Zeitschriften?
Bei den Zeitschriften. Du hast dir das einmal im Monat gekauft.
Genau, und da waren dann auch immer, was ich tatsächlich immer total spannend fand, waren dann in jeder Ausgabe des Jitsuwa Documento war ein Interview mit einem traditionellen Tätowierer. Hm. Das war für mich natürlich, ich habe ja damals auch für meine Magisterarbeit über japanische Tätowierkunst recherchiert und das war natürlich unheimlich wertvoll. Ich habe zwar auch viele traditionelle japanische Tätowierer selber interviewen können, aber das, was ich natürlich an Infos noch über diese Interviews aus der Zeitschrift bekommen habe, das war natürlich pures Gold für mich. Denn an der Uni, wo ich in Japan studiert habe, an der Doshisha, da waren zwar auch Professoren für mich zuständig aus dem Kulturbereich, und die waren auch gar nicht so ablehnend, als ich denen gesagt habe, dass ich über japanische Tätowierkunst recherchiere. Aber die haben natürlich gesagt, wir können dir überhaupt nichts dazu sagen. Du wirst auch in unserer Uni-Bibliothek nicht ein Buch dazu finden. Mhm. Da bist du halt komplett auf dich selbst angewiesen. Insofern war das wirklich eine sehr wertvolle Quelle. Aber ja, wie gesagt, hat eben auch einfach gezeigt, wie offen die Yakuza damals zumindest in der Gesellschaft agiert hat. Was auch ganz lustig war, also man hat die auch wirklich, also die Yakuza sind ja genauso wie jeder normale Japaner irgendwie im Straßenbild unterwegs gewesen. Und einmal, da hat mich auch meine Mutter besucht, war natürlich noch nie in Japan, hat das als zum Anlass genommen, mal den Bub in Japan zu besuchen. Dann sind wir mit dem Zug von Kyoto nach Osaka gefahren und saßen eben in der Bahn so gegenüber. Und dann sind eben Leute eingestiegen, ausgestiegen. Irgendwann hat sich dann mal jemand neben meine Mutter gesetzt. Und ich habe mir so eins gegrinst, habe mich so mit meiner Mutter weiter unterhalten. Irgendwann ist der dann ausgestiegen. Und der hatte halt ja Sonnenbrille, Dauerwelle, wirklich ganz klassisch, hellbraune Lederjacke und ja, ein Fingerglied hat gefehlt. Dann habe ich, wie er ausgestiegen ist, habe ich zu meiner Mutter gemeint, neben dir saß gerade ein Mafiosi. Wo ihr dann auch so ein bisschen flümmerant wurde, glaube ich.
Naja.
Aber ja, du erkennst die immer sofort. Wenn, also gerade vor allem die unteren Chargen. Die oberen Chargen auch, also die quasi so die Paten. Wenn du in Japan, zumindest wie gesagt, war es in den 90er Jahren so, Mercedes gesehen hast, war das schon ziemlich...
Echt? Das ziemlich, hat schon gereicht.
Verdächtig, wenn der Mercedes getönte Scheiben hatte, 100% absolut sicher. Niemand außer den Yakuza hatte Mercedes mit getönten Scheiben. Das war absolut sicheres Zeichen. Wie das jetzt Tätowierer noch beeinflusst hat, also als japanischer traditioneller Tätowierer bist du immer, und da können dir die Leute auch erzählen, was sie wollen, du hast immer in irgendeiner Weise mit der Yakuza zu tun. Du kannst dich davon nicht komplett befreien, egal wie viele Finger du dir abschneidest.
Du musst auch die feuchten Tücher bei denen kaufen.
Ja, also es ist so, die Tätowierer, die werden natürlich gebraucht, um eben die Mitglieder zu tätowieren, was übrigens nicht verpflichtend ist. Also du musst nicht.
Ja.
Du musst nicht als Yakuza-Mitglied zwingend tätowiert sein. In manchen sehr traditionellen, oft kleineren ländlichen Clans, da wird da sehr großer Wert drauf gelegt. In den größeren ist es oft so, da wird den Mitgliedern zur Wahl gestellt. Das kannst du nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt Clans, da besteht man drauf, da bezahlt teilweise sogar der Pate für dein Tattoo, bestimmt welches Motiv du bekommst. In anderen Clans kannst du das selber entscheiden.
Das wird aber auch, glaube ich, wie in so Ritualen zum Teil dann erstmal so rausgekriegt, wie so herbeiorakelt, oder? War das nicht so?
Das ist auch relativ unterschiedlich. Also manchmal, in ganz vielen Fällen, entscheidet tatsächlich der Kunde, was er haben möchte. Früher war es teilweise auch so, dass der Tätowierer gesagt hat, du brauchst dieses Motiv, du hast ein explosives Temperament, du brauchst eine Kanon, die dich ein bisschen besänftigt, oder du bist ein bisschen zu weich, dir gebe ich einen Coup d'Oignon auf den Rücken, der dich ein bisschen kerniger macht. Also da wurde dann teilweise versucht, so über das Motiv auch ein bisschen den Charakter zu beeinflussen, aber du hast schon auch Mitspracherecht gehabt, je nachdem. Aber wie gesagt, man musste das nicht. Aber man braucht natürlich die Tätowierer letzten Endes für die Tattoos der Clanmitglieder. Es gibt oder gab Tätowierer, die waren fest mit einem Clan verbunden. Es gab aber auch unabhängige Tätowierer.
Ja.
Also die mehrere, also Mitglieder aus mehreren verschiedenen Clans tatsächlich tätowiert haben. Und da habe ich mal eine interessante Beobachtung gemacht bei einem Tätowierer, der natürlich Mitglieder verschiedener Yakuza-Clans tätowiert hat, mhm. natürlich peinlich darauf achten musste, dass die sich nie bei ihm im Studio begegnet sind. Also da musst du dann irgendwie, das ist dann nochmal irgendwie Terminplanung 2.0. Und natürlich wissen aber auch die Kunden, dass da nicht nur ihr Clan verarztet wird, sondern dass da auch Mitglieder aus anderen Clans vorbeischauen. Und dann ist es so, das ist so ein bisschen wie Revierabpinkeln.
Ja.
Dann bekommt der Tätowierer ein Geschenk von dem Clan.
Oh,
Geschenke sind zum Beispiel, die Dinger sind sauteuer, zum Beispiel so eine schöne große Holzplakette mit einer in Gold eingelegten Kalligrafie, also so Wurzelholz lackiert,
ja,
sieht Bombe aus, kostet ein Vermögen und da ist dann das Clan-Symbol drauf. Und das muss der Tätowierer dann aufhängen. Weil es wäre entsetzlich unhöflich und ein Affront, dieses schöne Geschenk nicht im Studio aufzuhängen.
Ja, das stimmt.
Und das sieht dann natürlich am nächsten Tag der Angehörige des nächsten Clans. Und dann schenken die ihm auch so ein Schild, das ein bisschen größer ist.
Du hast praktisch Mitarbeiteruniformen so von verschiedenen Läden. Dann bei dir im Laden.
Ja, also du hast dann irgendwie, ist dann klar, die und die Clans gehen bei dir aus und ein.
Wie unten bei so einer Webseite von so einer Agentur zum Beispiel, die unten schon aufgelistet hat, die ganzen Firmen, mit denen sie schon zusammengearbeitet
hat. So ein bisschen, ja. Und wenn du dann den Tätowierer fragst, oh, das ist aber hübsch, diese Kalligrafie, was ist denn das? Würdest du auf alle Fälle eine ausweichende Antwort bekommen. Also ich habe dann auch mal, als ich einen Tätowierer besucht habe und als mich dessen Lehrling danach dann zum Bahnhof begleitet hat, hat dann so der Lehrling ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und mir das mal erklärt mit diesen ganzen Plaketten und so weiter, wobei man den eigentlich schon ansieht, weil da halt das ganze Symbol drauf ist. Ne? Es ist oft auch so, wenn man das beobachtet, so eine Tattoo-Session, wenn eben ein Yakuza-Mitglied zum Tätowieren kommt, dann ist das also mit den sorgfältigsten Höflichkeitsfloskeln, das ist wirklich so ein Ritual,
ja.
Wie der Tätowierer begrüßt wird, wie der Kunde begrüßt wird. Und du hast ja den Eindruck, da ist die allergrößte Hochachtung vor dem Tätowierer da. Wenn man mit Yakuza spricht, sagen die einem dann aber so hinter vorgehaltener Hand, naja, die Tätowierer, die wollen halt irgendwie so in unserer Szene dabei sein, aber sie trauen sich nicht wirklich Mitglied zu werden. Also im Prinzip, die Tätowierer werden da so ein bisschen, ja, nicht ganz für voll genommen, quasi so, die wollen ein bisschen was abhaben von diesem halbseidenen Image,
ja.
Aber wirklich so das Commitment der Vollmitgliedschaft, da drücken sie sich dann doch davor. Das ist dann auch wieder so ein was sich eigentlich widerspricht, wenn du diese wirklich, diese Rituale beobachtest, diese Höflichkeitsrituale,
ja.
Und wie dann über den Tätowierer gesprochen wird, sobald man vor der Tür ist.
Ich finde es witzig, weil das ist ja zum Beispiel auch, ich habe da so an mich gedacht, ich habe ja auch in dem einen oder anderen Rockerstudio gearbeitet Und das, was der Gute dann gesagt hat, das trifft auch auf mich zu. Ich hatte nie Bock da drauf, so, aber ich fand es auch immer cool, da so in diesen Dunstkreisen rumzuhängen. Mal so auf so eine Clubparty oder so, ne? Das hat einem ja auch viele Vorteile gebracht, aber halt auch Nachteile. Wenn die dich assoziiert haben mit irgendwem oder irgendwas, ne, dann...
Das ist halt das, ne? Du hängst da halt einfach so in dieser ganzen Blase drin. Ja, und dann hast du eben auch den Nachteil, was wir vorher schon angesprochen haben, dass du halt als Tätowierter teilweise nicht ins Sportstudio kannst, ja, nicht ins Schwimmbad kannst, nicht in die heißen Thermalquellen oder so.
Aber die müssten ja dann, weil die ja auch wahrscheinlich dann entsprechend verdienen mit ihren Geschäften, ja eigentlich auch eigene Angebote haben.
Es gibt auch welche, also das habe ich dann auch mitgekriegt. Erste Hand fertig, wunderbar. Es gibt auch Ecken, wo man eben hin kann. Muss man ja. Also zum Beispiel ist es ja in Japan auch so, dass in ganz vielen Häusern, in Wohngebieten, die Leute nach wie vor eben kein Badezimmer im eigenen Haus haben. Das heißt, wenn du baden möchtest, gehst du in deinem Viertel ins Badehaus. Und dann muss natürlich auch, da gab es auch, ich war dann selber auch teilweise, mich hat dann mal einer mitgenommen, der meinte, komm mal mit, ich kenne ein Badehaus, da gehen Yakuza hin. Ja. Und was natürlich schon schrill war, weil ich mit meinen, da wussten ja gar nichts mit anzufangen, ich mit meinen westlichen Tattoos, und da bin ich so ein bisschen, da war ich wirklich so der bunte Hund. Aber natürlich, klar, die müssen ja auch ins Badehaus, die müssen sich ja auch irgendwann mal waschen. Und diese Nachbarschaftsbadehäuser, die sind auch von dieser Regel ausgenommen.
Ah, okay.
Ja, da gut, kannst, irgendwo muss man sich ja waschen. Du weißt ja sowieso, der Herr Nakamura ist bei der Inagawa-Kai oder so. Das weißt du ja eh. Und ob du den dann halt nackig mit seinem Tattoo noch siehst, ja. Was willst du machen? Dann guckst du halt weg oder tust du, als würdest du die Tätowierung
sehen.
Ja,
das stimmt, ja.
Es ist schon schräg. Naja, aber wie ich vorher schon angedeutet hatte, das sind so ein bisschen auch einfach Rückblicke, und in dem Moment, wo man das alles erlebt, da habe ich auch gar nicht so realisiert, dass ich da im Prinzip so Zeuge werde einer im Sterben begriffenen Unterweltkultur.
Ja.
Denn ich hatte es vorher schon angedeutet, diese Anti-Yakuza-Gesetze, die so ab den 90er Jahren erlassen wurden, die haben tatsächlich die wirtschaftliche Aktivität der traditionellen Yakuza-Clans extrem behindert.
Ja.
Also da hat tatsächlich die japanische Regierung wirklich hart durchgegriffen und hat sich da auch über dieses Image hinweggesetzt. Wie gesagt, ich hatte es ja eingangs erwähnt, Yakuza hat ja immer so ein bisschen mit ihrem Image gespielt. Wir sind eigentlich so die Gentleman-Gangster. Ein Argument war auch immer, wir halten ja zum Beispiel Drogen aus Japan raus. Also so Heroin, Kokain und sowas, das gibt es ja bei uns gar nicht. Was natürlich auch nicht stimmt, zum einen.
Aber
zum
wie ist
anderen,
das da? Weil normalerweise hat man ja, also Drogenhandel ist ja bei den meisten Unterwelten, sage ich mal, dann doch eher eine große Einnahmequelle. Ist das in Japan wirklich nicht so?
Naja, also in Japan waren tatsächlich früher so harte Drogen nicht so das Thema. Wo es aber einen großen Bedarf gab, aufgrund des Bildungssystems und aufgrund der extrem harten Uni-Aufnahmeprüfungen, waren eben so diese ganzen Wachmacher, diese ganzen Pusher. Das war dann eben angepasst an den japanischen Markt. Also Heroin war gar nicht gefragt, weil irgendwie gab eigentlich gar keine Kundschaft dafür. Mhm. Wofür es aber einen Markt gab, war eben diese ganzen Aufputschmittel.
Ja.
Dass man eben irgendwie bis um 3 Uhr nachts sich für die Uni-Prüfung vorbereiten kann. Und dann eben auch die Downer wieder, damit du dann abschalten kannst und noch ein bisschen Schlaf bekommst.
Ja.
Das heißt, diese ganzen Psychosachen, das war zum Beispiel in Yakuza. Und natürlich der ganze Rotlichtbereich, der Glücksspielbereich, das ist auch so ein Bereich, aus dem die Yakuza sich entwickelt haben. Die Yakuza selber behaupten, sie hätten sich entwickelt aus Gruppen herrenloser Samurai, die früher die Bevölkerung in Städten und Dörfern beschützt hätten. Solche Gruppen gab es tatsächlich, aber diese Gruppen haben im Prinzip die Dorfbewohner quasi vor den Vorläufern der Yakuza beschützt, sozusagen. Also Das ist natürlich auch dann so eine konstruierte Tradition, die so nicht nie bestanden hat. Die Yakuza haben sich eigentlich entwickelt aus fahrenden Glücksspielern, fahrenden Händlern, also ein bisschen fahrenden Volk, und haben auch diese Tradition beibehalten in dem Sinne, dass sie immer noch eben hauptsächlich im Glücksspiel tätig sind und ja der wichtigste Einkommensbereich wurde dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eben Immobilien.
Ja.
Da habe ich dann auch 1995 sehr interessante Beobachtungen machen können. 1995, Anfang 95 gab es ja in Japan das große Kobe-Erdbeben. Und Kobe ist nicht so weit weg von Kyoto, also ich bin an diesem Morgen wirklich wörtlich aus dem Bett gefallen.
Ja.
Als das große Kobe-Erdbeben stattfand, beziehungsweise waren mehrere Erdbeben, wo auch über 3000 Menschen zu Tode kamen. Also das war, Kobe war vollkommen verwüstet. Und da konnte man gerade in Bezug auf die Yakuza sehr interessante Beobachtungen machen. Nämlich zum einen haben die Yakuza das als Anlass genommen, ihr Image zu pflegen. Man muss sich ja überlegen, 95, da gab es noch kein Internet. Die ganzen Telefonleitungen nach Kobe waren gekappt. Also da kam irgendwie, teilweise waren die, sind Autobahnbrücken kollabiert. Du kamst nicht mehr rein, nicht mehr raus.
Ja.
Kommunikation war extrem schwierig. Und da hat sich die Regierung trotz natürlich Katastrophen, Plänen und so sehr schwer getan, rasch für Linderung und Hilfe zu sorgen. Die Yakuza nicht. Die Yakuza war super vernetzt und Kobe ist so ein Hotspot, also wirklich ein Yakuza-Hotspot. Also Yakuza war, das war für die, so makaber es klingt, ein absoluter Glücksfall.
Ja.
Direkt vor ihrer Haustür ist eine Katastrophe passiert, die es ihnen ermöglicht hat, ihr Image zu pflegen, indem sie überall sofort Suppenküchen aufgestellt haben, die Bevölkerung verpflegt haben, also so quasi als Ersthelfer tätig waren.
Das ist aber wichtig auch, ne? In so kriminellen Vereinbarungen. Also du kommst ohne die Bevölkerung, ohne das Augenverschließen, sage ich mal, der Bevölkerung, kommst du ja nicht weiter. Ne?
Eben, und dafür war das perfekt. Wenn man dann ein bisschen rauszoomt und das größere Bild anschaut, dann hat man eben gesehen, diese ganzen Suppenküchen, was sie da eingerichtet haben an Ersthilfemaßnahmen, das hat die Yakuza natürlich aus der Portokasse bezahlt. Das war irgendwie vom finanziellen Aufwand für die Pillepalle.
Ja.
Aber durch das Erdbeben ist natürlich in Kobe und Umgebung der Immobilienmarkt komplett auf Null gesetzt worden. So und so viele Leute haben natürlich durch das Erdbeben alles verloren.
Ja.
Auch ihre Immobilie, hatten nichts mehr, vielleicht nur noch ihr Grundstück, und waren gezwungen, das für ein Appel und ein Ei zu verkaufen. Und ja, dann kann man jetzt mal raten, wer das gekauft hat. Und da hat sich natürlich die Yakuza nach diesem Erdbeben absolut eine goldene Nase verdient. Also das war eine komplette Win-Win-Situation. Sie konnten für Spottpreise Immobilien aufkaufen.
Ja.
Und konnten noch was für ihr Image tun.
Das Beste aus beiden Welten auf jeden Fall.
Sozusagen. Ja, und ich erlebe es immer wieder, gerade bei, bei westlichen Tätowierern, die sich mit dem japanischen Tätowierstil beschäftigen, dass die oft gegenüber der Yakuza relativ unkritisch sind und oft auch irgendwie so diese Mythen mit übernehmen, so ein bisschen vielleicht irgendwie so aus der, weiß nicht, aus einem Bewusstsein raus, dass sie die verteidigen müssen. Ähnlich, natürlich, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt,
ja.
So ähnlich wie ich auch, als ich mich angefangen habe, damit zu befassen, so ein missionarischer Eifer, wo man sagt, die sind gar nicht so schlecht und das Tätowieren ist, hat gar nicht nur mit Mafia zu tun. Aber wenn man eben einfach Japanisch spricht, wenn man da ein Jahr gelebt hat und sich das alles anschaut, dann merkt man halt doch, unterm Strich ist es einfach organisierte Kriminalität, ja. mit allen abscheulichen Begleiterscheinungen. Ich habe zum Beispiel auch, also ein Bereich, wo auch die Yakuza aktiv ist, ist zum Beispiel auch bei der Unterdrückung von Gewerkschaftsbewegungen. Ich hatte mal in Kyoto gesehen, wie vor einem Betrieb eine Demonstration war. Ich weiß nicht genau, ging es um mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen, halt so typische
Gewerkschaftsforderungen. Ja.
Und innerhalb kürzester Zeit sind dann schwarze Lieferwagen vorgefahren.
Scheiße.
Auf den schwarzen Lieferwagen ist dann Hinomaru, also die japanische Flagge, oder auch rote Chrysantheme. Und das sind dann teilweise nicht unbedingt direkt Yakuza-Lieferwagen, aber Yakuza-Affiliierte.
Ja, ja.
Und da findet dann auch keine Gewalt statt, aber die haben auf ihren Dächern Lautsprecher, wo dann die Nationalhymne ertönt und also in einer Lautstärke halt die komplette Demo übertönt. Und die werden dann halt ringsrund um die Demo platziert, sodass du im Prinzip die Demo hinfällig ist. Und das sind einfach so Sachen, wo du sagst, das ist einfach, das hat irgendwie so mit diesem coolen Yakuza-Charme, den du irgendwie aus Hollywood-Filmen oder Computer-Games oder so hast, da hat das halt nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur organisierte Kriminalität.
Ja. Ich wollte gerade sagen, es kommt natürlich darauf an, auf welcher Seite man ist, für wen man ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie witzig, wie das da gelöst wird, also was da effektiv ist. Mhm. Was hier unter gar keinen Umständen zum Erfolg führen würde, so ist da halt so gängige Praxis. Das finde ich schon spannend.
Ja, in Japan ist ja allein schon demonstrieren in Japan ist ja, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Frankreich-Japan vergleichen würde, in Frankreich sieht ja jede Demo aus wie der Sturm auf die Bastille.
Ja.
In Japan überhaupt nur irgendwo gegen irgendwas oder für was zu demonstrieren, ist da eigentlich schon komplett unerhört. Und wenn dann natürlich
auch so durch schwarz dieses kollektive Bewusstsein, dass du sagst, wie kann ich denn den Leuten weil ich was will, auf den Keks gehen?
Ja, man belästigt halt irgendwie seine Mitmenschen dadurch.
Das würde ich mir in Deutschland manchmal wünschen, muss ich sagen. Ne? Wir haben auf jeden Fall die Kultur, unsere Mitmenschen oft zu belästigen.
Durchaus, ja. Also ich glaube, irgendwie, also das ist für den Japaner natürlich auch ein Kulturschock, wenn die dann hier sind oder eben wenn die aus, keine Ahnung, Demos in Frankreich angucken.
Ja.
Das sieht ja für einen Japaner aus wie Bürgerkrieg, wenn die dann da irgendwie Eisen anzünden oder so. Das ist in Japan alles viel gesetzter, viel unauffälliger alles. Und wenn dann eben diese und das natürlich weiß jeder Japaner, was das für schwarze Lieferwagen sind.
Ja.
Und das wird dann halt, dann sieht man, da ist ein Konflikt. Das ist für Japaner auch unheimlich schwierig, Konflikte offen ausgetragen. Das ist dann auch nochmal so ein Betätigungsfeld, wo man dann eben auch gern auf die Yakuza zurückgreift.
Krass. In Amerika ist es ja genau umgekehrt gewesen, ne? Da warst du ja praktisch, die Gewerkschaften wurden ja damals auch mit unterstützt von den Mafiosi und so haben die ihre Macht gespeist, weil die halt eben dann hergegangen sind und eben die Betriebe lahmgelegt haben, indem die halt durch diesen gewerkschaftlichen Aufbau da was machen konnten. Das ist schon krass.
Ja, es ist auf alle Fälle, ich will oder muss irgendwie ein Stück weit sagen, das Ganze hat schon irgendwie ein Flair und es ist schon einfach spannend, weil es halt so komplett anders ist als bei uns.
Ja.
Manchmal haben mich dann auch Leute gefragt, ja, aber du hast ja dann wirklich mit Mafia zu tun gehabt und hast da Mafiosi getroffen, hast ja keine Angst gehabt. Und das ist, du hast immer das Gefühl, und das ist auch so, dir wird überhaupt nichts passieren, weil du hast mit den Leuten einfach gar nichts zu tun.
Ja.
Das ist in Japan halt so. In Japan, man muss das so sehen, das ist ja eine konfuzianisch geregelte Gesellschaft, wo alles hierarchisch und in Gruppen geregelt ist.
Mhm.
Dich betrifft nur etwas, wenn du in einer bestimmten Gruppe bist. Sonst geht dich das überhaupt nichts an.
Ja.
Und wenn du irgendwie kein Japaner bist, kannst du ja sowieso mit der Yakuza eigentlich nichts zu tun haben und dann hast du auch mit dieser Unterwelt sowieso nichts zu tun. Das heißt, die Yakuza nimmt dich immer als freundlich interessierten Beobachter wahr.
Ja.
Und da die ja überhaupt kein Problem damit haben, irgendwie hinterm Berg zu halten mit ihren Aktivitäten, sind die da auch sehr auskunftsfreudig. Also würde es da nie irgendwie, es würde denn nie irgendwas passieren, dass jemand wirklich aggressiv dir gegenüber würde.
Ja.
Also wie man jetzt hier irgendwie denken würde, dass man irgendwie von Rockern vermöbelt wird oder so. Das würde niemals passieren. Das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du irgendwo wirklich deine Nase wo reinsteckst, was dich gar nichts angeht, ist, dass dir jemand sagt, sie möchten gerade nicht hier sein.
Ja.
Ich möchte sie freundlich bitten, wir haben hier gerade zu tun,
ja.
Und dir die Tür zeigt. Es kann allerdings sein, also wenn du es zu weit treibst, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, also es gab ja auch mal in Tokio auch Tattoo-Conventions,
ja.
Wo man denkt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil alles, was irgendwie mit Tattoo zu tun hat, selbst die jungen, modernen, westlichen Tätowierer, die da ihre Studios haben, könnten sich, also die haben dann irgendwie halt natürlich so subkulturelle Garagenpartys sowas gibt's schon, das lässt man auch gewähren, aber sozusagen eine offizielle Convention ist eigentlich oder war eigentlich undenkbar. Ist aber dann trotzdem durchgeführt worden mit der Skurrilität, dass auf der Convention kein einziger japanischer Tätowierer gearbeitet hat. Nur eingeladene ausländische Tätowierer. Und damit hat man eben versucht, sich aus diesem Spannungsfeld rauszuhalten. Ja. Aber auch da ist dem Organisator dann ein bisschen deutlicher mitgeteilt worden, dass er da nicht nur ein, sondern zwei, drei Schritte zu weit gegangen ist. Es ist ein Drahtseilakt.
Krass. Ja, ich meine, eigentlich, das ist halt, ich weiß nicht, also in Deutschland hat sich ja auch die Subkultur des Tätowierens, sage ich mal, so ein bisschen von den Rockern etabliert. Und da hast du das ja auch. Das heißt, wenn du die Leute im Studio siehst und im Umgang miteinander sind das die liebsten, besten Menschen, alles gut. Aber du weißt halt auch, die können auch ganz anders. So, ne? Und die erkennst du ja auch durch die Kutten entsprechend. Und ich finde es witzig, was es da doch dann kulturell für Parallelen gibt, auch so nach. Also ist natürlich was komplett anderes, aber so von der Funktionsweise her, ne? Du hast halt irgendwie so eine Art Syndikat nochmal, was da so die Finger mit drin hat. Das finde ich schon super interessant.
Das ist auf alle Fälle spannend und es hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Das will ich gar nicht verneinen. Einen gewissen Reiz, sich in solchen Milieus mal aufzuhalten oder mal die Nase reinzustrecken. Aber wie gesagt, ich möchte halt immer nur darauf hinweisen, es ist halt nicht Hollywood.
Ja.
Und unterm Strich hat man halt einfach mit Kriminellen zu tun. Wie verwurzelt die dann auch immer in ihrer Gesellschaft sein mögen. Und es gibt halt einfach Leute, die massive Schwierigkeiten mit denen haben. Und es ist halt nicht alles nur Tradition und Folklore, sondern es gibt eben Leute, die zum Nachteil anderer schmutzige Geschäfte machen.
Aber ja, ich glaube auch gerade bei so Leuten, die in solchen Organisationen sind, wenn es dann ernst wird, es hat natürlich auch, glaube ich, viele Vorteile, ne? So ein Syndikat halt beizutreten, wie auch immer das heißt, welcher Kultur auch immer das halt angehört. Mhm. Aber es hat natürlich auch, es kommt zu einem Preis.
Ja.
Und wenn es an der Zeit wird, den Preis irgendwann zu bezahlen, das muss ja nicht zwangsläufig sein, aber das gehört halt auch dazu. Da wird es dann doch mal etwas schwieriger für einige, weil die dann feststellen, was überhaupt jetzt gerade passiert ist.
Auch wenn du natürlich aus so einem Clan irgendwie austreten möchtest, was eigentlich eben auch nicht vorgesehen ist, dann musst du dir eben auch diesen Austritt erkaufen.
Ach so, also auch Finger.
Beispielsweise auch durch einen abgeschnittenen Finger. Also das gibt's, das ist selten, aber auch das kommt vor, dass Leute sich da aus dieser Welt verabschieden möchten und irgendwie ein neues Leben starten. Aber das hast du natürlich gerade in Japan, allein dadurch, dass du tätowiert bist und dass du dir gegebenenfalls ein Fingerglied abschneidest, stigmatisierst du dich ja noch weiter.
Ja.
Das heißt, wenn du sagst, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, ich möchte in einen normalen Beruf arbeiten, du kommst ja gar nicht rein, weil du hast einen abgeschnittenen Finger.
Ja, und jeder weiß, was das bedeutet.
Genau. Das heißt, unterm Strich, selbst wenn du aus dem Clan raus bist, selbst wenn die dich irgendwie gehen lassen, kannst du dir keine Existenz aufbauen, die nicht doch irgendwie in diesem Dunstkreis stattfindet.
Krass. Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde das echt immer spannend, mir das halt anzuhören, wie das in anderen Kulturkreisen läuft, weil es halt auch so eine Welt ist, die für einen selber ja total versteckt ist. Und ich natürlich ja auch zu den Leuten gehöre, die sich super gerne auf YouTube oder wo auch immer man da die Möglichkeit hat, Dokus eben über solche Sachen anzuhören, halt einfach konsumieren kann. Und das ist einfach schon immer. Und gerade dann auch so in Anführungszeichen Ersthand berichtet zu haben, das finde ich richtig cool.
Ist auf alle Fälle spannend. Definitiv. Ja, und im Prinzip, wenn ich das, ich habe ja ein paar Mal jetzt gesagt, ich muss ja alles, was ich jetzt erzählt habe, im Prinzip in Vergangenheitsform setzen. Zum einen war ich schon lange nicht mehr in Japan und zum anderen habe ich eben auch mitbekommen, dass so diese klassische, traditionelle Struktur der Yakuza eigentlich gerade am Wegbrechen ist.
Ja.
Dass es denen eben immer schwieriger gemacht wird, auf, sagen wir mal, traditionelle Art ihren Geschäften nachzugehen. Und es gab dann immer das Argument, was eigentlich kein Argument ist, ja, dann behalten wir doch die Yakuza, weil wenn die Yakuza weg ist, dann entsteht ein Vakuum und dann kommen andere. Und was natürlich Quatsch ist, man kann nicht sagen, wir behalten organisierte Kriminalität, weil sonst kommt andere organisierte Kriminalität.
Ja.
Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass, also ich denke, irgendwie in so einer Kultur, in der OK einfach so verwurzelt ist, da kriegst du das nicht komplett raus.
Ja, das stimmt.
Und es gibt jetzt eine, ja, wenn man so will, kriminologisch interessante Entwicklung, dass es tatsächlich neue Arten oder eine neue Art von organisierter Kriminalität gibt, die nach und nach die Yakuza abzulösen scheint. Und das nennt sich Hangure und das sind ja vorwiegend jüngere Kriminelle, die sich eben nicht in Clans organisieren. Das ist ja für die Japaner, ist ja diese Tradition, diese Überlieferung, diese Geschichte was wahnsinnig Wichtiges. Insofern ist das total spannend, dass es da jetzt Kriminalität gibt, die darauf komplett verzichtet.
Ja.
Und eben Kriminelle, die sich quasi spontan, digital, über Internet zusammenfindet, wieder auflöst. Also es gibt keine Strukturen, die man nachverfolgen könnte. Könnte man jetzt sagen, ja, da waren wir ja mit der Yakuza eigentlich besser dran, weil da wusste man genau, wo die ihren Sitz haben, wo die ihr Hauptquartier haben, wo die ihre Büros haben, wer alles dazugehört, wer der Pate ist und so weiter. Aber es ist natürlich kein Argument, weil unterm Strich kann man nicht sagen, mir ist die Art von organisierter Kriminalität lieber.
Ja. Ich glaube, das Problem ist halt eben diese Verwobenheit in die Kultur, ne? Weil wenn du jetzt natürlich irgendwie eine Infrastruktur geschaffen hast, wo du Geld abdrückst, wenn du einen Club besitzt oder so, dann ist natürlich völlig klar, dass dann wirklich ein Machtvakuum entsteht, was dann wer anders macht. Das heißt, du müsstest ja noch mehr als das verbieten. Du müsstest ja gesellschaftlich eigentlich alles erstmal ändern und die Leute ja auch dran gewöhnen, ne?
Ja, im Prinzip schon. Das ist vielleicht vernachlässigt worden, dass man natürlich auch die Gesellschaft, wie soll man sagen, von der organisierten Kriminalität entwöhnen muss.
Ja.
Dass man auch in der Gesellschaft kundtun muss, das wird jetzt nicht mehr akzeptiert und ihr müsst das auch nicht mehr akzeptieren, egal in welcher Form. Das ist ganz interessant. Ich hatte ja vorher mal den Film Yakuza mit Robert Mitchum angesprochen, was wirklich ein guter Film ist, abzüglich eben der Hollywood-Sachen.
Ja.
Es gibt noch einen weiteren Film, den ich, wenn jemand da mal Wert legt auf einen coolen Film zu diesem Thema, das wäre Black Rain mit, ich glaube, Michael Douglas. Ich kriege immer die Douglas, Kirk Douglas, Michael Douglas, aber es müsste Michael Douglas sein.
Ja.
Black Rain. Und in Black Rain geht es auch darum, um quasi so Generationenkonflikt, moderne Gangster gegen traditionelle Gangster, aber da findet der Konflikt noch innerhalb der Yakuza statt. Also quasi so die althergebrachten und die Jüngeren. Aber der Film ist eben inzwischen auch überholt, weil dieser Konflikt, der da beschrieben wurde, jetzt tatsächlich stattfindet, nur eben zwischen zwei komplett unterschiedlichen Organisationen.
Ja, krass. Jetzt sind wir schon beim letzten Finger angekommen. Das ist echt, also eigentlich, ich muss sagen, ich kann mich an das Format gewöhnen, so tätowieren und dabei Podcast aufnehmen, das ist auf jeden Fall, ist spannend.
Ging doch besser als gedacht. Ich hoffe jetzt mal, dass die Musik im Hintergrund und so das die Convention-Geräusche nicht allzu störend sind, aber ich glaube, du hast ja auch gute Mikros.
Ja, es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr lehrreich. Ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön dir, Coris. Und wir machen das jetzt einfach also vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt beim Tätowieren auf der Convention, aber es war ein witziges Experiment. Und das nächste Mal, wenn wir uns auf Messe sehen und ich habe mein Zeug dabei, dann machen wir auf jeden Fall noch mal eine Geschichte. Vielleicht haben wir ja dann noch irgendwas anderes, was wir über die japanischen Tätowierungen besprechen können. Dankeschön auf jeden Fall an alle fürs Zuhören. Hast du noch irgendwas?
Ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich mehr oder weniger durch und ja, hoffe, ich bin jetzt da niemals, ich habe jetzt hoffentlich niemanden komplett desillusioniert, auch wenn das natürlich schon auch meine Absicht war, eben das zu tun. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, bei solchen Themen, die immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal durch die rosa Brille gesehen werden, einfach auch mal zu sagen, das ist nicht alles so cool, wie es vielleicht auf Netflix oder in irgendwelchen Serien aussieht.
Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Max, ich bin gespannt, was du da drauf zaubern kannst, auf jeden Fall. Aber du bist ja der Beste, deswegen gehe ich davon aus. Ich hoffe, euch hat die Sonderfolge Spaß gemacht. Lasst uns gerne wissen, ob das hörbar ist, ob man sowas zwischendurch immer mal wieder machen kann. Ich bin ja auf Convention oft. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder. Danke an alle und bis dahin. Tschüssi.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.